Hallo und herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche hier mit ExpertInnen und LebenskünstlerInnen über das Erleben von Wohlbefinden, Glück, innere Zufriedenheit und wie man da überhaupt hinkommen kann. Dabei werde ich keineswegs der nächste Coach sein, der dir sagt, wie du dein Leben intensiver oder besser gestalten kannst. Ich bin einfach ein Mensch, der verinnerlicht hat, dass man von den Themen am meisten im eigenen Leben hat, mit denen man sich am meisten beschäftigt. Also beschäftige ich mich mit Glück. Ich lasse dich teilhaben an einer Reise zu den unterschiedlichsten Ansätzen, Perspektiven und Sichtweisen auf das Leben. Ich freue mich, dass du hier bist und hoffe, dass du etwas aus diesen Gesprächen für dich mitnehmen kannst. In dieser ersten Folge spreche ich mit Dr. Ernst Fritz Schubert über die Unterscheidung von Wohlbefinden und Glück und den Zusammenhängen von dynamischem und statischem Glück. Fritz Schubert erklärt, wie es möglich ist, Glück zu erlernen, welche innere Haltung dafür notwendig ist und wie wir diese erlangen können. Ich selbst konnte sehr viele neue Erkenntnisse in diesem Interview für mich gewinnen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum ersten Interview bei Humans Are Happy. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast und Interviewpartner, denn ich kann mir auch keinen besseren vorstellen, um sich den Themen Glück, Achtsamkeit und innerer Zufriedenheit zu nähern und diese einzuordnen. Der heutige Gast heißt Fritz Schubert. Fritz Schubert ist Therapeut, Pädagoge und Buchautor. Im Jahr 2007 führte er das Schulfach Glück ein, das mittlerweile an über 100 Schulen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien unterrichtet wird. Er ist ehrenamtlicher Direktor des Fritz-Schubert-Instituts, das sich die Aufgabe gesetzt hat, Glück und Zufriedenheit von einzelnen Menschen und in der Gesellschaft insgesamt zu stärken. Er arbeitet außerdem als sportpsychologischer Berater und systemischer Therapeut und ist in den verschiedensten Institutionen des Sports- und Gesundheitsbereiches im Einsatz. Die Aussage Glück kann man lernen, ist nicht nur der Titel seines zweiten Buches, sondern auch seine ganz eigene Überzeugung. Herzlich willkommen, Fritz Schubert.
Herzlich willkommen, Herr Heikster. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und das ist tatsächlich auch bei dem Intro, ich habe es ja gerade schon vorgelesen, so ein spannender Werdegang. Und auch, es waren ja jetzt nur einige Stationen, aber was Sie alles da in Ihrem Leben gemacht haben, das Schulfach Glück eingeführt, das Fritz-Schubert-Institut. Vielleicht können Sie zum Start mal kurz ein bisschen von sich da erzählen. Wie ist Ihr Hintergrund zu dem Thema? Wie sind Sie so sehr dahin gekommen, dieses Thema Glück und Achtsamkeit voranzutreiben und sogar ein Schulfach darüber einzuführen? Das passiert ja nicht einfach so, stelle ich mir mal vor.
Nee, das passiert nicht einfach so, sondern es setzt voraus, dass man gewisse Erfahrungen gesammelt hat. Und ich weiß nicht, Herr Heikster, was Sie für Erfahrungen in der Schule gesammelt haben, aber normalerweise sind die alle nicht unbedingt immer erfreulich. Und ich habe ja im Verlauf meiner beruflichen Tätigkeit als Schulleiter eine ganze Reihe von Jugendlichen gesehen, von denen ich dachte, mein Gott, die haben Potenziale, die hier eigentlich nicht entdeckt werden. Und es war dann insbesondere so, dass wenn Schüler, die verhaltensauffällig waren oder die nicht da waren, dass ich immer gedacht habe, mein Gott, die können doch eigentlich viel mehr, als sie uns hier zeigen. Und dann habe ich gedacht, da müsste man sich auf die Suche machen nach diesen versteckten Potenzialen. Und wie kann man die erreichen? Und das kann man dadurch nur erreichen, indem man sozusagen nicht nur an Methoden und Fachkompetenz anknüpft, sondern bei den personalen Kompetenzen vielleicht was versucht zu erreichen und auf die Art und Weise mehr oder weniger die Pädagogik vervollständigt. Das heißt also hier an der Stelle mal zu sagen, was bin ich denn eigentlich selbst? Wer bin ich denn? Was kann ich denn? Und was möchte ich denn haben? Und wie kann ich das unter Umständen erreichen? Das sind Fragestellungen, die Kinder und Jugendliche interessieren und die werden in der Schule normalerweise die sogenannten Entwicklungsaufgaben werden nicht so in dem Maße berücksichtigt, sondern da geht es mehr um dieses Wissen Und Wissen ist aber keine Kompetenz. Und genau um diese Kompetenz für das Leben als Lebenskompetenz, aber nicht nur als Kompetenz, sondern auch als Erfahren von Lebensfreude, hat mich dann veranlasst, eigentlich nicht zu warten, bis die Kinder und Jugendlichen nicht mehr in die Schule kommen, bis sie in den Brunnen gefallen sind, sondern eigentlich vorher anzufangen und zu sagen einfach, das ist schön. Man kann lernen. Es ist schön, mit in der Gemeinschaft zu sein. Wir erfahren es ja jetzt gerade, wie wichtig das ist in Zeiten des Fernunterrichtes, ne? in dem Kinder nicht in die Schule dürfen. Da auf einmal haben sie wieder Lust, in die Schule zu gehen. Und ich finde, das ist eigentlich so etwas, was eigentlich immer sein sollte und nicht nur, weil es nach einem Entzug besonders wichtig ist, weil im Auge des Verlustes alles wichtig wird.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Das ist, ich musste gerade natürlich zurückdenken, was habe ich eigentlich für Erfahrungen in der Schule gemacht? Und ja, es gibt da manche Lehrer, an die ich mich erinnere, die sehen immer ein bisschen mehr als nur die Leistung, die man irgendwie, ob ich jetzt alle Fragen korrekt beantwortet habe in der Klausur. Aber es ist total spannend. Ich stelle es mir auch total schwierig vor, so ein Schulfach, ein ganzes Schulfach einzuführen, oder? Da waren doch bestimmt auch Hürden dabei, oder?
Na klar, aber wir wachsen ja an den Herausforderungen. Das muss man sagen, auch Schulleiter wachsen an Herausforderungen. Man muss es nur wollen. Ne? Das ist also etwas, was ganz wichtig ist. Und wir hatten so diese Chance, eine Profileinrichtung der Schule irgendwie vornehmen zu können. Und da ging es darum, sozusagen auch Leitbilder zu entwickeln. Und unser Leitbild damals in der Schule war, die physische und psychische Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten zu fördern. Das ist ja das, was letztlich, Sie haben es vorhin vorgetragen, auch jetzt das Leitbild hier für unser Institut ist. Das heißt also, wie entsteht aber physische und psychische Gesundheit? Das ist das Entscheidende und da muss man sich auf den Weg machen. Und wenn man das dann halt mit Glück bezeichnet, dann wird es attraktiver, wenn man dann immer sagt, Lebenskompetenz und psychische Gesundheit und seelische Gesundheit und alles, was da so an Begriffen herumschwirrt, das fördert nicht denjenigen aus der Ecke herauszukommen, aus der er eigentlich herauskommen soll, nämlich den Schüler oder die Schülerin. Das war so die Grundlage. Aber dann muss man dann auch dementsprechend ein Curriculum vorlegen, einen Lehrplan vorlegen, damit das Kultusministerium das dann absegnet. Und dann hat das Kultusministerium immer dann noch Bedenken, weil es könnte ja irgendwas damit verbunden sein, was vielleicht nicht irgendwo dem Bildungsauftrag oder vielleicht nicht der politischen Richtung entspricht. All das muss überwunden werden und dafür braucht man Geduld und Ausdauer und auch eine gewisse Begeisterung und Leidenschaft, sich dafür einzusetzen.
Vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall nach einem total spannenden Weg. Ich bin gerade über ein Thema gestolpert, nämlich Sie haben verschiedene Punkte aufgeführt und gesagt, wenn man das dann Glück nennt, dann wird es attraktiver. Bedeutet das im Umkehrschluss das, was wir jetzt, ich sag mal, langläufig als Glück bezeichnen, das ist eigentlich einfach eine Zusammensetzung ist aus verschiedenen Einzelpunkten. Das ist ja, das finde ich, ist ein total spannender Punkt. Und da hoffe ich auch, dass Sie mir, aber ich denke auch, dass Sie mir da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, weil was ist denn dann Glück? Wie kann man das denn beschreiben?
Herr Eichler, Sie meinen also dem Glück auf die Sprünge helfen, wenn ich
wenn man so möchte. Verstehe, ne? Aber dafür muss man ja auch wissen, was es ist.
Naja, klar. Also dieses Glück, das ist eigentlich so aus der Psychologie her betrachtet ein Gefühl. Dieses Gefühl dauert auch nicht andauernd an, sondern dieses Gefühl steigt auf. Dann haben wir so einen Peak, ne, einen Hochmoment und dann flacht das auch wieder ab. Und das ist von der Natur aus so vorgesehen, weil wir uns immer eigentlich so weiterentwickeln sollen. Und wir sollen suchen nach dem, was uns letztlich die Existenz sichert. Also das ist eigentlich so der Ursprung. Und dieses Gefühl ist ein Aspekt, der als Glück bezeichnet wird. Dann gibt es natürlich einen weiteren Aspekt, das wäre das Lebensglück, das ist dann umfassender. Und dieses Lebensglück, das hat dann auch nicht nur diese gefühlsmäßigen Faktoren, sondern das hat dann auch kognitive, also geistige Faktoren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel frage, wie zufrieden waren Sie in den letzten 4 Wochen? Oder in ihrem Leben oder sind in ihrem Leben, dann müssen sie nachdenken. Und das hat weniger was mit den Gefühlen zu tun, sondern dann werten sie ab, dann stellen sie sozusagen eine innere Inventur oder eine Kalkulation auf und sagen, ach, im Großen und Ganzen stimmt das. Das heißt also, wir haben 2 Komponenten, die eigentlich dazugehören. Einerseits diese gefühlsmäßige, die Psychologen sagen dazu, die affektive und andererseits die kognitive, die geistige, die letztlich zusammenwirken. Und das findet man dann auch wieder, wenn Glück gemessen wird, dann geht es immer um diese beiden Faktoren. Einerseits das Gefühl, wie fühlen Sie sich gerade? Und wie denken Sie über das nach, was Ihnen so im Augenblick in der Vergangenheit passiert ist, und wie ordnen Sie das dann ein, unter Umständen noch auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? Also das ist so funktioniert die ganze Geschichte. Das heißt also, wir haben zwei Aspekte. Wir haben einerseits das Gefühl und andererseits die Vernunft, den Geist, der dann sagt, so, das ist jetzt eigentlich zufriedenstellend. Okay?
Ja, ich versuch's gerade noch zu fassen, weil ich gerade an den Punkt, über den Punkt stolper. Wir haben ja, also wenn es von einer Ratio her gehen würde, von einer Vernunft, dann hätten wir eigentlich ganz viele Gründe, andauernd glücklich zu sein. So, aber ich habe das Gefühl, das wird auch nicht oft erlebt. Also viele Leute haben in meinem Empfinden gar nicht dieses, ich habe doch super viele Gründe, glücklich zu sein. Also ist das ja auch ein total subjektiv wahrgenommenes,
na klar. Und
dann vielleicht auch gar nicht mehr so vernünftiges, rationales Gefühl, oder?
Ja, natürlich werden diese Gefühle auch beeinflusst durch Gegebenheiten, die wir mit den Sinnen wahrnehmen oder die wir eben nicht wahrnehmen. Also manche hoffen ja auf dieses große Glück, da ist dann irgendwie dieses Leben bestimmt, und verpassen eigentlich diese kleinen Glücksmomente, die wir erfahren können. Auch jetzt in dieser Zeit, wo wir Glück erfahren können, auch in Zeiten von Corona, wo alles ein bisschen ruhiger geworden ist, wo wir vielleicht achtsamer sind, wo wir vielleicht mehr Chancen haben, eigentlich auch die Gemeinschaft als wichtiges Element zu erkennen, ne? Wobei wir auch dann sozusagen wieder mal die Hoffnung haben können, wobei wir wieder zurückgeworfen werden auf unsere Nichtmachbarkeit der Welt. Das sind ja so Dinge, die jetzt vielleicht auftauchen. Aber das sind alles Momente, die ich wirklich sensibel wahrnehmen muss. Und viele Menschen, von denen Sie jetzt vielleicht ausgehen, die sind dann da und sagen eigentlich, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ist. Ich habe das mein Leben nicht integriert, und das, was zukünftig mich erwartet, das begeistert mich auch nicht. Das sind so vernunftgeprägte Gedanken, die eigentlich dann vielleicht auf ein Persönlichkeitsmerkmal hinweisen, nämlich eine pessimistische Einstellung, die sozusagen latent vorhanden ist. Ich sehe alles sozusagen durch eine geschwärzte Brille und habe dann unter Umständen keine Chance, eigentlich diese schönen Dinge wirklich wahrzunehmen, die da passieren. Und vielleicht, und das wäre das Nächste, ist es auch eine resignative Haltung, die damit verbunden ist. Ne? Ich bin schon so enttäuscht, dass ich erwarte schon gar nichts mehr vom Leben, und deswegen kann ich das auch nicht sehen. Ne? Also da gibt es ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, die aber bei uns jetzt in diesem kurzen iPod da viel zu weit ausführen würden.
Alles klar. Aber um das einmal richtig einzuphasen, heißt es, es ist einfach notwendig zu unterscheiden zwischen dem generellen Glück oder der generellen Zufriedenheit, die ich habe, und dann dem kurzfristigen Glück, dass man das so einmal quasi bekommt. Die Zufriedenheit ist das Grundsätzliche, was immer so als Hintergrundton mitschwingt, und das Glück ist dann dieser kurzfristige Peak, den Sie beschreiben.
Ja, es gibt noch was man beachten muss in dem Kontext. Ja, okay. Leider ist das Glück noch vollumfänglicher. Es gibt ja auch durch das Haben und Sein noch einen Unterschied. Ne? Also Glück haben heißt ja dann sozusagen auf den Zufall hoffen, den glücklichen Zufall erwischen, oder im Glück sein. Das kann dann als Folge dieses Zufalls geschehen, oder es kann auch als Folge des eigenen Bestrebens nach Glück sein. Hm? Und ich sage, am besten ist es eigentlich, sich sozusagen immer glücksempfindlich zu machen. Also falls das Glück mal an der Tür klingelt, dass man dann tatsächlich auch bereit ist, das Glück wirklich aufzunehmen. Und das ist eigentlich so das, von dem ich ausgehe. Dass ich sage, ich mache mich bereit, durch meine Dinge, die mir wichtig sind, durch meine Bedürfnisse, die mir wichtig sind, die kann ich dann formulieren, und dann kann ich dann unter Umständen herausfinden, dass wenn ich mich selber liebe, dass die anderen mich vielleicht dann mehr lieben. Ne? Dass ich, wenn ich mich selbst entwickeln will, dass ich dann vielleicht meine Entwicklungsschritte beachten kann. Und dass ich Herausforderungen nicht als Hindernisse erkenne, sondern als Dinge, die mich herausfordern und die ich vielleicht überwinden will.
Ja, okay. Also es geht da auch eigentlich wieder um die Sichtweise auf die Welt, wie ich Themen wahrnehme und ob ich erkenne, hier, das bietet mir gerade eine Chance, glücklich zu sein, alleine wenn ich den Kühlschrank öffne und der ist halt gefüllt, zum Beispiel. Das ist ja
im Moment. Ja, ich würde sagen, Sichtweisen reichen gar nicht aus, sondern es geht darum, jetzt letztlich Haltung und Einstellung zu gewinnen. Okay. Haltung und Einstellung gegenüber dem Leben schlechthin, Einstellung gegenüber meinen Mitmenschen, gegenüber meiner Umwelt. Das trifft es vielleicht besser, als nur zu sagen Sichtweisen, ne? Sondern diese Haltung und Einstellung, die sind ja unter Umständen auch veränderbar, erlernbar. Mhm. Und um das geht's.
Alles klar. Super. Lassen Sie uns sofort über Haltung und Einstellung sprechen. Ich habe eine letzte Frage zu diesem Punkt noch. Und zwar erinnere ich mich, dass Sie bei vor diesem Interview, aber Sie sagten, Sie unterscheiden zwischen dynamischem Glück und statischem Glück. Und einfach diese Formulierung, die fand ich sehr, sehr spannend. Und was wir gerade beschrieben haben mit dem dynamischen Glück, wäre quasi der Peak. Und das statische Glück ist dann die, bedingt durch meine innere Haltung, meine Sichtweise. Verstehe ich das richtig?
Mhm. Richtig. Das heißt also, da, wo ich etwas verändern kann, da habe ich dann eine Chance, tatsächlich auch von dynamischem Glück zu sprechen und dafür etwas zu tun. Also dann würden wir landläufig sagen, dem Glück auf die Sprünge helfen.
Das geht nur mit dynamischem Glück.
Das geht nur auch mit dynamischem Glück. Und da geht es um Bedürfnisbefriedigung, da geht es nicht nur um aufgestaute Bedürfnisse, ne, nach Sex oder nach Alkohol oder nach sonst was, sondern geht es auch um latente Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Gefühl von Freiheit, das Gefühl von Sicherheit, das Gefühl vielleicht auch von sinnvollem Leben, ne, all das, was sich so dahinter verbirgt. Ne, das sind Aspekte, die nachher dazu führen, wenn das erfüllt wird, dass dann unter Umständen sowohl geistig Zufriedenheit einstellt, aber vielleicht auch solche Glücksmomente entstehen.
Okay, das dynamische Glück kann dann erfüllt werden, verstehe ich, durch eine Bedürfniserfüllung im Endeffekt. Und die Bedürfnisse.
Beim Glück geht es auch immer um Bedürfniserfüllung, ne? Und Erwartungen, ne? Das sind wesentliche Aspekte, die zum Glück dazugehören. Ne? Also wenn meine Bedürfnisse befriedigt werden, ne? Denken Sie an Sex, dann haben wir das am einfachsten erklärt, dann fühle ich mich glücklich für diesen Augenblick. Ja. Wenn ich was Gutes gegessen habe, dann fühle ich mich auch glücklich. Dann geht es um Bedürfnis. Wenn ich in den Arm genommen werde, wenn ich aufgenommen werde in die Gemeinschaft, dann fühle ich mich glücklich. Wenn ich nicht aufgenommen werde, ne, dann fühle ich mich auch sehr unglücklich. Ja. Oder wenn ich bestimmt werde, zwanghaft irgendwas erledigen muss, dann fühle ich mich nicht glücklich. Das heißt also, hier geht es tatsächlich um diese Bedürfnisse. Und diesen Zusammenhang muss man herstellen.
Okay, und dann im Gegensatz dazu statisches Glück? Würde bedeuten?
Statische Glück ist einfach so, dass es Momente gibt, ne, die unter Umständen auf mich einwirken und wo ich dann sage, so ist der augenblickliche Zeitpunkt. Wenn man es mit dem Wetter vergleicht, da haben wir vielleicht auch dass man sieht, ne, jetzt ist es heute, ist es regnerisch. Mhm. Okay. Es regnet. Das erkenne ich an der Luftfeuchtigkeit. Das erkenne ich daran, dass wahrscheinlich weniger Menschen draußen sind und so weiter und so weiter. Aber ich könnte jetzt auch fragen, wird sich das wieder ändern in irgendeiner Weise? Woher kommt das eigentlich? Ne? Ist es eine Hochdruckzone? Ist es eine Tiefdruckzone? Sind Winde da irgendwie verantwortlich? Und genauso ist es beim Glück auch. Dann kann ich dann auch sagen, okay, so ist es. Und dann wird es mal gemessen. Und dann sage ich, so und so viele glückliche Momente und so viel Zufriedenheit hat sich eingestellt. Und im anderen Fall sage ich einfach, welche Momente haben dazu geführt, dass es jetzt gerade so ist? Alles und dann klar. Sage ich, Moment, das war eine Bedürfnisbefriedigung. Es hat was damit zu tun, dass es unter Umständen auch mir persönlich, meiner Selbstachtung, Selbstentwicklung, meiner Herausforderungsbewältigung, meiner Resilienz, wird man da vornehm dazu sagen, wenn das erfüllt wird, dann habe ich dann unter Umständen immer so diese Faktoren, die ich berücksichtigen kann. Und genau an diesen Faktoren kann ich auch ansetzen, wo ich dann Haltungen entwickeln kann. Wo ich sagen kann, die Gemeinschaft ist mir wichtig. Warum ist mir die Gemeinschaft wichtig? Ich streiche dann aus meinem Notizbuch die Freunde, die mir nicht wichtig sind, weil ich dann für die anderen vielleicht mehr Zeit habe. Ich habe dann vielleicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, wie fühle ich mich denn eigentlich hier, wenn ich meiner Arbeit nachgehe? Oder wie fühle ich mich denn unter Umständen, wenn ich meinen Hobbys nachgehe? Ist das für mich schon ein Zwang? Muss ich jetzt dann irgendwie auf die Straße und muss mit meinem Rennrad durch die Gegend fahren oder in den Wald dauernd rennen gehen? Ist das vielleicht schon ein Zwang? Ist eine Obsession? Und wenn ich das dann herausgefunden habe, dann fühle ich mich auch vielleicht wieder frei. Und das, was ich da erfahre, wenn ich jetzt meiner Arbeit nachgehe, wenn ich da jetzt, was weiß ich, an der Kasse sitze, im Supermarkt, ist das für mich sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Und kann ich da einen Sinn dran erkennen? Vielleicht, ich sehe es ja immer wieder, gibt es dann Kassiererinnen oder Kassierer, die dann tatsächlich einen Kontakt aufnehmen mit den Personen, die da was gekauft haben. Ja. Und dann einmal wird es schon sinnvoll. Also es sind nicht nur die Pflegekräfte, die irgendwo im Krankenhaus jetzt dann den Sinn für sich erfahren, weil sie einen Beitrag zum Großen und Ganzen leisten, sondern man kann das in vielen Stellen erreichen. Und das sind genau diese Punkte, um die es geht, wenn ich sage, das ist ein dynamisches Glücksstreben. Und dieses dynamische Glücksstreben hat was damit zu tun, was ich für Haltungen und Einstellungen habe. Es hat natürlich was damit auch zu tun, was ich für genetische Voraussetzungen habe. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Oder in welcher Umgebung ich bin. Wenn ich jetzt in der Sahelzone lebe, sind wahrscheinlich die Möglichkeiten, da Glück zu empfinden, geringer, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Kalifornien lebe, mit dem neuen Präsidenten natürlich. Aber was da entscheidend ist, ist tatsächlich, das irgendwie aufzunehmen. Und da haben wir großen Spielraum. Durch die Neuroplastizität unseres Gehirns können wir sozusagen immer wieder neue Vernetzungen herstellen. Wir können ja neue Betrachtungsweisen haben, wie Sie es vorhin gesagt haben. Wir können neue Handlungen vornehmen, die anders sind als die gestern waren, zum Beispiel. Ja. Ich kann sozusagen jeden Tag wieder neu beginnen, sozusagen mich jetzt in der modernen Sprache mich neu zu programmieren. Auch das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Ja. Weil je öfter ich das tue, desto nachhaltiger wirkt es dann. Und deswegen ist es dann für mich auch selbstverständlich und wird sozusagen zur Routine. Also Glück kann auch zur Routine werden.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Das ist eine sehr, sehr optimistisch stimmende Aussage. Aber ich finde das, was Sie gerade sagen, mit dem man kann sich da neu programmieren, total spannend. Weil wenn ich jetzt im Beispiel die ganze, also ganz oft einem dynamischen Glück in Form von, Sie haben es ja gerade zum Beispiel gesagt, Alkoholnachjage oder ein kurzfristiger Rausch, das muss auch gar nicht jetzt Drogen sein, sondern vielleicht spiele ich auch einfach nur gerne irgendwelche Computerspiele, habe viel kurzfristiges dynamisches Glück und merke aber langfristig, dass das statische Glück dadurch sinkt, weil ich auf anderen Feldern nicht vorankomme. Also kann es sein, dass dann das dynamische Glück dem viel nachzujagen, dem statischen Glück abträglich ist?
Ja, also Sie haben es ja jetzt auch so schön genannt, ne? Also wenn ich dem Glück nachjage, ja, muss ich aufpassen, dass ich es nicht verjage. Ne?
Okay.
Also das ist immer so diese Geschichte. Ne? Also wenn ich jetzt sage, einfach ich jage dem kurzfristigen Glück dauernd hinterher, dann kann es passieren, dass es zur Obsession wird, zur Sucht wird und dann habe ich verloren. Ne? Das ist ja das, was Sie jetzt gerade gemeint haben. Ne? Und da geht es halt darum, einfach zu sagen, ist das, was ich da mache, für mich werthaltig? Ist es wichtig? Und wenn ich sage, das ist wichtig, weil es mir, wir haben ja vorhin die Faktoren genannt schon, weil es meiner Selbstachtung dient. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Alkoholiker eine große Selbstachtung hat. Der wird sich wahrscheinlich am Abend im Alkohol sehr wohlfühlen, aber am nächsten Morgen mit dem dicken Kopf aufwachen und sagen einfach, ich bin doch ein Idiot. Also der würde jetzt nicht unbedingt die hohe Selbstachtung haben. Das wäre also mal so ein Aspekt. Aber wie kommt er eigentlich dann wieder zu dieser Selbstachtung? Das wäre jetzt auch eine schöne Frage, die sich daraus ergibt.
Ja, und stellen wir die doch mal.
Selbstachtung entsteht eben auch durch Achtsamkeit.
Okay.
Was ganz wichtig ist, ne? Also es hat ja damit, gebe Obacht auf dich, ne? Und passe auf, dass das, was dir jetzt kurzfristig Lust verspricht, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Also da haben wir die beiden Aspekte eigentlich. Und das ist sehr spannend, ne? Dass ich einfach sage, oder das, was mir kurzzeitig keine Lust verspricht, dass es mir aber langfristig Zufriedenheit bringt. Also ein Projekt zu verfolgen, konstruktiv das zu verfolgen, ein Studium zu absolvieren, eine Schule irgendwo zu absolvieren, ist ja nicht unbedingt jetzt sofort mit kurzfristiger Lust verbunden, aber mit langfristiger Zufriedenheit. Und genau diesen Moment auch dahinter zu schauen, das ist was ganz Entscheidendes. Dass man also, Daniel Kahnemann sagt dann einfach, das langsam Denken, ne? Also dieses Denken, weil wir vernunftbegabt sind, hält uns unter Umständen davon ab, uns wie instinktive Tiere zu verhalten, die einfach nur nach dem nächsten Futter streben, aber nicht daran denken, dass das eigentlich ihr vielleicht für ihre ganze Entwicklung nicht so günstig ist. Ne? Also das können wir. Und deswegen ist es wichtig, eigentlich, wenn man beim Glück ist, auch nach zu fragen, was ist das, was ich da anstreben kann? Und das sage ich, das ist eine gewisse Werteorientierung. Ich habe einen inneren Kompass, der mir genau sagt, was für mich jetzt gut ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Lust empfinden, kann was damit zu tun haben, dass ich jetzt irgendwo in die Natur gehe, dass ich in das Museum gehe, dass ich vielleicht auch mit Freunden irgendwo einen Schluck Alkohol trinke, das ist alles möglich. Aber dass ich dann sozusagen irgendwo sage, was hilft das mir auf Dauer, die Kontemplation? Ja. Was hilft mir das auf Dauer, wenn ich nicht achtsam bin, wenn ich sozusagen unmäßig ich mich verhalte, unachtsam bin eigentlich auf dem. Ne? Was hilft es mir, wenn ich unter Umständen permanent sage, aber es macht mir keinen Bock, ich habe keine Lust dazu und ich langfristig meine Ziele nicht erreichen kann? Wie fühle ich mich dann? Ja. Auch das ist ein Aspekt. Und wie fühle ich mich unter Umständen, wenn ich jetzt gerade mich gezwungen fühle, aber vielleicht durch eine neue Haltung mich gar nicht mehr gezwungen fühle? Also das wäre ja so etwas, ne, dass man unter Umständen sagt, jetzt wie Nelson Mandela, der im Gefängnis sitzt, über 20 Jahre, aber der letztlich sich trotzdem frei gefühlt hat und als sinnvoll empfunden hat. Dass er da sozusagen sich aufmachen kann, so auch die Welt ein bisschen besser zu machen als vorher. Also das sind ganz verschiedene Aspekte, die dann eine Rolle spielen, wenn man sozusagen von diesem dynamischen Glück oder dynamischen Wohlbefinden, besser gesagt, oder psychologischen Wohlbefinden, um den Fachbegriff auch reinzubringen. Wenn wir dies anstreben, wenn wir diese Faktoren, andere würden sagen, das sind vielleicht auch Lebenssäulen oder sowas, ne? Wenn wir diese Faktoren immer im Blick haben, dann haben wir tatsächlich die Chance, nicht nach dem Glück zu jagen, sondern uns empfänglich zu machen, dass das Glück zu uns kommt. Uns empfänglich zu machen, dass wir vom Jäger zum Finder, zum Sammler werden von Glücksmomenten und damit wesentlich besser zurechtkommen in unserem Leben, als wenn wir permanent eigentlich nach dem Glück jagen. Weil, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man hier berücksichtigen muss, weil man natürlich irgendwo auch eine Befriedigung nachher irgendwann nicht mehr erfahren können. Denken Sie einfach dran, wenn Sie viele, viele schöne Erlebnisse haben oder an den Lottogewinner Lothar, der immer so als Beispiel dient. Ne? Das ist dann einmal da und dann ist es aber irgendwann ist auch wieder das normale Level erreicht. Unser Glücksempfinden ist nicht dauernd irgendwie steigerbar. Dafür hat die Natur natürlich gesorgt, aus gutem Grund. Sonst wären wir ja dauernd glücklich und dann wäre das ja unheimlich langweilig, auch dieses Glück, dann würde es uns ja nicht mehr anreizen. Ne? Also das ist so der Punkt, um den es geht.
Ja, Sie sprechen da von dieser hedonistischen Adaption, wird das, meine ich, genannt.
Also dass man dieses Gefühl hat, das ist gesättigt und dann hat man keine Lust mehr, irgendwas anderes groß zu machen. Und dann wird auch das, denken Sie daran, wenn ich dann das tolle Auto habe und damit ein paar Mal über die Autobahn gefahren bin, dann macht es mir auch schon keinen Spaß mehr. Oder denken Sie an die Kinder, die ein Spielzeug kriegen, dann merkt man es vielleicht am deutlichsten. Das ist im Anfang ganz spannend, aber dann ist es irgendwie langweilig und steht in der Ecke. Ne? Also das ist so das, wo man sagen kann, da entsteht nichts mehr Neues. Aber deswegen sind wir ja sozusagen immer von der Natur aus mit dem Trigger versehen, was Neues immer anzugehen.
Also hat die Natur uns rastlos geschaffen?
Ja, ob das jetzt so rastlos ist oder ob das jetzt so getrieben ist, das hängt ja wieder davon ab, ob wir die Vernunft einschalten oder nicht. Ja. Also die Vernunft hilft uns ja eigentlich, diese Ziele dann zu formulieren, eine Intention irgendwie aufzubauen, zu sagen, eine Absicht. Auch warten zu können, das ist ja auch sowas, ne? Gerade Fiktionsabflug, sagt man auch dazu, ne? Oder jetzt mit unserem, wenn wir jetzt mit uns mit Glück beschäftigen, würde ich sagen, die Vorfreude, ne? Ist ja dann auch, ne? Also wie freut man sich auf das Ereignis, wie freut man sich da auf seinen Liebsten zu treffen, ne? Das ist ja dann auch schon etwas, was sozusagen irgendwie uns befähigt, irgendwo uns in Gang zu setzen, aktiv zu werden.
Ja, und das gilt, und das geht auch wieder in die Richtung, was habe ich für eine Haltung, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Na klar.
Ja.
Ich kann mich darauf freuen und ich muss es halt auch gelernt haben. Das ist was ganz Entscheidendes. Wenn ich sozusagen im Sofortkonsum lebe, alles ist kaufbar, ich brauche nicht zu warten, ich brauche nicht mehr zu sparen, weil es keine Zinsen mehr kostet. Ich gehe einfach ins Geschäft und sage, das brauche ich. Ne? Und dann auf Reisen reinbeißen, wegschmeißen. Wenn ich diese Mentalität habe, ja, dann kann ich wahrscheinlich auch nicht sehr glücklich sein mit den Dingen, die mich umgeben, sondern muss ich die anhäufen. Ne? Ja, manche häufen mir sogar den Schutt an, ne? als Messi. Ne? Also weil das auch irgendwo eine Befriedigung darstellt, irgendwie noch was in die Ecke zu stellen. Also so und die anderen, die müssen es nur in Einkaufswagen legen, weil dann unter Umständen Glücksgefühl ausgelöst. All solche Geschichten, ne? die sozusagen die Unglücksfaktoren sind. Die kann ich unter Umständen ausschalten, indem ich ganz bewusst das anstrebe, was für mich unter Umständen wertvoll und wichtig ist. Deswegen ist für mich Glück immer sozusagen eine Endstufe, die vorher den Sinn umfasst und vor dem Sinn sozusagen das Wichtigste, das die Werte umfasst. Und wenn ich sozusagen das immer unter diesem Aspekt sehe, was ist denn wichtig für mich, auch für mein Wohlbefinden, für meinen Körper, für meinen Geist, für meine Begegnung, für meine Gemeinschaft, dann habe ich unter Umständen da eine Chance, tatsächlich durch diese Bewusstheit oder sagen wir Achtsamkeit, tatsächlich für mich auch mehr Glück zu erfahren, als ich das sonst erfahren könnte.
Ja, Sie haben gerade einen Satz gesagt, das muss man aber auch gelernt haben. Und dann ja das Glück als diese Endstufe dargestellt. Das bedeutet, ich müsste, um jetzt zu sagen, ich will das jetzt ganz, ganz technisch angehen, müsste ich mich fragen, okay, was sind denn jetzt meine Werte? Was ist mir denn wichtig? Wie kann ich jetzt dann eine Haltung entwickeln, eine Sichtweise, um mein Handeln dem zuträglich auszulegen? Das ist dementsprechend für mich sinnvoll. Und wenn ich dann danach handle, auch wenn vielleicht irgendwie eine Tätigkeit in dem Moment keinen Spaß macht, beispielsweise jetzt ein Studium, dann weiß ich aber, ja, fürs große Ziel und das erfüllt mich in dem Moment mit Sinn, aber langfristig dann mit Glück. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das ist nicht schlecht so. Das würde ich mal so stehen lassen. Aber wie macht man das eigentlich? Das war jetzt vielleicht so die Frage, die dahinter
ja,
steht.
Ja, richtig, ne? Genau. Das ist, ich muss erstmal verstehen, dass ich das Konstrukt habe, aber wie macht man das? Bitteschön.
Ja, ja. Okay. Also, ehe man losläuft, wenn man irgendwo wandern geht oder sowas, braucht man einen Rucksack mit Proviant, ne? Sagen wir es mal so einfach.
Okay.
Das heißt also, ich muss jetzt meinen Rucksack mal überprüfen, ich muss eine innere Inventur machen, also ich muss jetzt meine Stärken mal heraussuchen. Ich muss sozusagen mich auf den aktuellen Stand bringen. Also wo stehe ich denn eigentlich? Was sind jetzt wie ist mein Charakter angelegt? Was habe ich für Stärken? Was habe ich für Talente? Was kriege ich raus in dem? Was mache ich denn gerne? Also solche Geschichten, die da eine Rolle spielen. Und das Zweite ist nachher zu sagen einfach, was soll in den Rucksack rein? Ne, nachher noch auf meinem Weg. Und da muss ich einfach sagen, da brauche ich eine Vision. Ne? Also eine Idee von dem, wie Leben vielleicht aussieht, was für mich wertvoll ist. Eine Identität, die dann mir hilft, einfach zu sagen, so bin ich eben und das macht mich aus. Oder die Psychologen würden sagen, ich baue mir mein Selbstkonzept auf. Ne? Also ein Konzept mir, wie ich eigentlich so bin. Und wenn ich diese Dinge habe, dann habe ich schon mal so eine Groborientierung. Also wenn man das jetzt mal so metaphorisch beschreibt, dann wäre das sozusagen eine Schiffsreise, an dem man sich dann an Sternen orientiert. Das wäre dann so eine Groborientierung. Ich würde dann sagen, okay, ich habe das Schiff unter mir und habe dann die Sterne über mir und jetzt kann ich mich auf den Weg machen. So, jetzt muss ich dann rausfinden, was ist für mich jetzt so ganz besonders wichtig von all den Dingen, die da sind. Ne? Aber das habe ich sozusagen schon gefiltert. Das ist nicht jetzt einfach so, dass ich dann irgendwie nur empfänglich bin für Verführungen, die da jetzt auf dem Weg sind. Getrieben sein im schlimmsten Falle, ne? Also gar keine Idee haben von dem, was da passiert, sondern einfach nur, das Nächste ist das Beste. Dann mache ich mich auf den Weg und finde heraus, was für mich jetzt vielleicht das Wichtigste ist. Also was ich jetzt gerade mal anstreben will.
Also wie finde ich das heraus?
Das kann, ja, indem ich mich frei mache von irgendwelchen Beschränkungen. Was wäre denn, wenn ich kein Geld bräuchte dazu? Was wäre denn, wenn ich fliegen könnte? All diese Geschichten. Dann kristallisiert sich das so ein bisschen raus. Das muss ich natürlich auch vielleicht im Dialog machen oder im Gespräch mit anderen Menschen. Und dann finde ich raus, Mensch, nochmal, das würde ich doch eigentlich mal wirklich gerne machen.
Ja.
Also ich kann natürlich warten, bis irgendwie kurz vorm Tod, wenn ich dann eine Bucketliste aufstelle und dann einfach sagen, das möchte ich gerne noch machen in meinem Leben. Ne? Aber so in diese Richtung geht das. Und das muss dann kompatibel sein mit dem, was ich vorher irgendwie so als für mich als wertvoll erkannt habe. Das ergibt sich daraus. Wir sagen dazu, den Herzenswunsch eigentlich mal herauszufinden. Und wenn ich den mal habe, dann kann ich das sozusagen an diesem einen Erlebnis, an dem einen Ziel sozusagen ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Und dann kann ich einfach sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt versuche, das zu realisieren? Und dann muss ich mich natürlich irgendwo auch wirklich dazu entscheiden, das auch so zu machen. Und dann muss ich vielleicht auch eine Idee haben, wann das passiert. Was passiert, wenn ich dann keine Lust habe? Was passiert, wenn tatsächlich das Geld nicht da ist? Was passiert, wenn tatsächlich der Termin in weiter Ferne strebt? Was passiert eigentlich, wenn die Personen, auf die das vielleicht bezogen ist, auch keine Lust haben dazu? Es hängt von mir ab, von meinen Bedürfnissen und die zu befriedigen. Das ist also was ganz wichtig ist. Das nennen wir die Planungsphase. Ne? Also nachdem der Herzenswunsch da ist, macht man dann diese Planung. Und dann, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne?
Ja.
Sagt Dessner schon. Dann muss ich aus dieser Planung tatsächlich auch eine Handlung machen. Und wenn ich jetzt dann die Handlung erlebe, dann muss ich unter Umständen mir die Frage stellen, hilft das mir wirklich? Das kann ich dann ganz gut überprüfen. Ne? Ist das, also wir haben ja vorhin dieses Beispiel mit dem Alkohol gehabt, ist das tatsächlich für mich wertsteigernd, wenn ich dann sage, ich möchte jetzt dreimal die Woche mit meinen Kumpels irgendwo um die Häuser ziehen? Ne? Ist das tatsächlich für mich dann das Entscheidende, wenn ich dann sage, jetzt das wäre jetzt so ein Herzenswunsch, der aus dem Lockdown vielleicht.
Ich kann den Herzenswunsch total nachvollziehen.
Ne? Dass man dann so die Idee hat, ich möchte am liebsten dauernd um die Häuser ziehen. Aber das ist der Herzenswunsch, okay. Aber man muss sich dann die Frage stellen, wenn ich das dann gemacht habe oder wenn ich dann um die Häuser ziehe und schon die dritte Runde gedreht habe, ob das dann immer noch Freude macht oder ob ich dann einfach sage, nee, das macht dann irgendwie keine Freude mehr und das ist mir meine Ressourcen weg, meine finanziellen und meine körperlichen vielleicht auch. Also da kann ich auch aufhören dann.
Ja.
Also das ist das, was dann in dieser Handlung, und das nennt man dann Embodiment. Ne? Also ich spüre es eigentlich in meinem Körper, wo es hingeht, und ich kann den Körper auch in einer gewissen Weise beeinflussen. Und ich merke, dass das für mich, da gehört also wie gesagt auch so Fehltritte gehören genauso dazu, aber das hilft meinem meinem Wert, meinem Selbstwert, meiner Wertorientierung hilft es nicht. So, und dann muss ich das auch abbrechen. Aber im Normalfall komme ich dann vielleicht ein Stück weiter und erreiche auch mein Ziel. So, und wenn ich das Ziel erreicht habe, bin ich aber noch lange nicht am Ende als Mensch, weil jetzt kommt die schönste Fähigkeit, die Menschen haben, die können nämlich reflektieren. Die können sozusagen im Nachhinein prüfen, ob das jetzt wirklich gut war. Und da braucht man auch Ruhe dazu. Ne? Und wenn ich dann permanent irgendwo meine Aufmerksamkeit gebunden sehe, dann habe ich keine Chance mehr für diese Ruhe, dann habe ich auch keine Chance mehr, das zu reflektieren. Und dann kommt man natürlich dann drauf und einfach sagt, ja, dann gibt es dann so Aspekte wie in der Reflexion Dankbarkeit, ne? Zu sagen, es war schön, ich freue mich. Man kann dem anderen das vielleicht auch sagen oder sich das aufschreiben. Man kann dann schauen, ob diese Erlebnisse wirklich schön waren. Ne? Also das findet man dann alles heraus auf dem Weg. Ne? Und kann dann sagen, so, jetzt ist ein Prozess mal so durchgelaufen. Und an diesem einen Prozess habe ich genau das erfahren, was letztlich mich unter Umständen glücksfähiger oder glücksempfänglicher macht. Ich habe meine Stärken rausgefunden, ich habe meine wichtigen Visionen rausgefunden, ich habe gelernt, mich zu entscheiden, ich habe gelernt zu planen, ich habe gelernt auch, dass die Planung nicht nur so auf Manjana-Fraktionen auf morgen zu verschieben, sondern ich habe es tatsächlich umgesetzt. Ich habe es vielleicht abgebrochen, auch das kann sein. Ne? Aber ich am Ende habe ich dann sozusagen reflektiert. Und das wenn man das als Kreislauf sieht, wenn man das als Kreislauf sieht, dann gibt es dann oben immer wieder Neues, was dazugekommen ist. Das nennt man Erfahrung. Und aus diesem Erfahrungslernen kann ich sozusagen auch lernen, für mich mehr Lebensfreude zu erfahren, um jetzt Glück als Gefühl und Zufriedenheit wieder mit in eins zu nehmen oder mein psychologisches Wohlbefinden tatsächlich auch zu steigern. Also das ist sozusagen das ganze Päckchen. Und jetzt kann ich dieses Päckchen, kann ich jetzt in irgendeinem Ratgeber, kann ich dann versuchen, irgendwie so, werde glücklich oder wer macht dies, macht jenes. Aber das ist nicht so nachhaltig und so spannend, dass ich das wirklich machen will. Deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, das in der Schule anzubieten. Einfach zu sagen, hey, was passiert denn eigentlich, wenn man das jetzt mal überträgt auf das Schulfach Glück, was ich da initiiert habe, was habe ich denn für Stärken? Und dann entdecke ich plötzlich Stärken, die Schüler vorher nie gesehen haben an sich. Oder sie haben das immer als Schwäche gesehen, ne? Dass sie neugierig sind. Aber in Wirklichkeit ist es ein Explorationswille, der da ist und der wirklich gut ist oder Ungeduld oder lauter so Geschichten. Und dann habe ich dann sozusagen schon mal eine Grundvoraussetzung für die Schule, die absolut wichtig ist, die man vielleicht auch als Ressourcenschöpfung bezeichnen könnte. Ja? Also ich weiß, was alles in mir ist. Und ich weiß, was nachher in der zweiten Stufe, ich weiß, was für mich wichtig ist. Und da kann es unter Umständen sein, dass ich vielleicht mehr geborgen sein will, als Freiheit haben will. Oder mehr Freiheit haben will, als geborgen sein. Das ist vielleicht gerade in Phasen der persönlichen Entwicklung ganz wichtig, einfach zu sagen, ich brauche diese Freiheit. Ne? Ich kann auf Familie so etwas mehr verzichten, als vielleicht das früher der Fall war. Also all diese Geschichten, die da so spannend sind, eigentlich in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber nicht nur von denen, auch im Altersheim machen wir es, ja. Da gibt es Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten zu nutzen, setzt aber voraus, dass ich für mich selbst die Erfahrung gesammelt habe. Und wenn ich dann das als Google-Programm sehe, dann heißt es dann Search Inside Yourself. Ne? Also das ist eigentlich nichts anderes als das, von dem wir jetzt reden.
Was wir von Google lernen können, ja. Aber es ist total spannend. Und ich hatte gerade, während Sie das ausgeführt hatten, da erst die Frage bei der Planung kam mir so in den Kopf. Ja, aber vielleicht bin ich überhaupt frei, so wie auf einem weißen Blatt Papier wirklich zu planen, weil wir von vielen Richtungen und unserer Sozialisation auch oft schon eine, in Anführungszeichen, erstrebenswerte Richtung mitbekommen. Aber ist ja auch okay, wenn ich erstmal danach plan, weil ich denke in diesem Moment wirklich, dass es der beste Plan ist, den ich habe, komm ins Handeln, setz ihn um. Und wenn ich dann aber reflektiere und eben feststelle, weiß ich nicht, jetzt dieser tolle Job, dieses Auto, dieses Haus, was auch immer, macht mich doch gar nicht so glücklich. Eigentlich will ich ja Kindergärtner werden oder was auch ganz anderes, ist egal, machen. Dann einfach, also es geht einfach um das Plan mit den Erkenntnissen, die ich jetzt habe, umsetzen, reflektieren. Es kommt ein Stückchen Erfahrung obendrauf und dann einfach diesen Kreislauf zyklenweise zu durchlaufen. Gibt es da irgendwie so eine Dauert sowas immer, also wie eine Legislaturperiode oder so, dauert das immer 4 Jahre, 6 Jahre? Ist halt wahrscheinlich total unterschiedlich, je nach Projekt und was man da gerade so macht. Ne? Und das auf ändert sich ja auch.
Aber also, wenn man jetzt den Herzenswunsch hat, irgendwo Arzt oder Professor an der Universität zu werden, dann kann es schon was länger dauern. Ne?
Also, stimmt.
Aber entscheidend für mich ist eigentlich dieses Prinzip, was dahinter steht. Hm. Und das kann ich für relativ schlichte Herzenswünsche genauso anlegen wie für große Vorhaben, also für Augenblick. Also denken Sie doch dran einfach, wenn das große Bedürfnis ist, für manche ist das so, einen Marathon zu laufen.
Ne? Ja.
So, okay. Dann muss ich einfach sagen, warum mache ich das eigentlich? Ne? Ist das für mich ein Wert für meinen Körper? Ist das für mich die Anerkennung, die ich von außen bekomme? Oder was ist es eigentlich? Ne? Und dann komme ich sozusagen zu dem Prinzip der Freiheit, was notwendig ist, die Entscheidung. Wenn ich dieses Prinzip der Freiheit, also ich bin nicht gezwungen, ich handle nicht zwanghaft, ich bin nicht getrieben, ja, sondern ich entscheide für mich, weil ich einfach sage, ich möchte für mich mal die körperlichen Grenzen erkennen. Und dann kann ich unter Umständen sagen, okay, nach 25 Kilometern, ich habe meine Grenze erkannt, auf Wiedersehen. Ich gehe dann eben raus und trinke mir erstmal einen Radler. Ne? Also das wäre ja so eine Geschichte, ne? Die dann eigentlich so passiert. Aber vorher war ich frei in meiner Entscheidung. Und diese Freiheit, ihr weißes Blatt Papier, von dem Sie jetzt gerade sprechen, das ist eigentlich symbolisch dafür. Ne? Einfach zu sagen, ich habe ja alle Freiheiten. Und dieses weiße Blatt Papier, das hat auch keine Begrenzung. Da gibt es kein Geld und da gibt es kein menschliches Unvermögen, was da ist. Sondern man stelle sich mal vor, man könnte das alles machen. Und dann kann man dann sozusagen aus dem heraus das kristallisieren, was jetzt wirklich wichtig ist und was ich mit eigenen Kräften auch erreichen kann. Und weil das für mich wichtig ist und wertvoll ist. Und wenn es sich als Gegenteil rausstellt am Ende, ne, also nachdem ich das erreicht habe in der Reflexionsphase, dann kann ich beim nächsten Mal aufpassen, dass mir das nicht wieder passiert.
Verstehe.
Aber dieses Glück ist immer sozusagen an den Wert gebunden, dass der Wert realisiert wird. Und wenn man dann sagt, das ist der Wert, ist dieses Bedürfnis, was immer das jetzt da so sein könnte, ne, was wir vorhin gesagt haben, dann habe ich tatsächlich hier die Chance, mehr oder weniger diese Dinge auch anzustreben und zu korrigieren. Das ist vielleicht was ganz Wichtiges. Wir müssen nicht den gleichen Fehler immer wieder machen.
Ja.
Sondern wir haben die Möglichkeit, dass unser Gehirn neuroplastisch, das lernt das. Und es lernt, dass es unter Umständen dieses kurzfristige Luststreben unter Umständen dem langfristigen Freudeempfinden entgegenläuft. Unser Beispiel von vorhin, ne? Also keine Ahnung, die Häuser ist vielleicht ganz schön, aber irgendwann.
Genau. Ja, okay. Ich habe jetzt vor 3 Jahren mein Studium beendet und deswegen kann ich das sehr gut reflektieren noch, weil gab es noch mal andere Phasen, da war das mit den Häusern so und irgendwann macht das auch nicht mehr so viel Spaß wie im ersten Semester. Von daher ist es ein sehr gutes Beispiel, zumindest für mich persönlich. Aber dieses Hinterfragen und Rejustieren, das finde ich total spannend und wir haben jetzt ja auch gerade, es ist jetzt Januar 21, wo wir diese Aufnahme machen, schon seit knapp einem Jahr ist die Corona-Krise sehr akut und auch viele Menschen haben ja dadurch, dass gezwungenermaßen auch zum Großteil einfach mehr Zeit zur Reflexion zur Verfügung steht, weil einfach andere Sachen ja nicht möglich sind, passiert zurzeit bei vielen Leuten in Anführungszeichen dieser Shift oder dieses Reflektieren, was will ich eigentlich und rejustieren deshalb, weil sie einfach merken, ich habe vorher einfach irgendwie gemacht, ohne drüber nachzudenken und sind deswegen achtsamer oder wie würden Sie das beschreiben, was da passiert? Ist es genau dieser Prozess, der dann, in den die Menschen, ohne dass sie es wollten, durch zum Beispiel jetzt so eine Krise wie die Corona-Krise reingeschubst werden?
Ja, also was ist wichtig? Das ist ja genau diese Frage, die jetzt auch in diesem Kontext auftaucht und ich meine, natürlich ist es wichtig für ein Wirtschaftswachstum, dass die Menschen kaufen wie blöd, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ob das den Menschen wirklich hilft, das ist so die andere Frage. Und ich glaube einfach, das, was jetzt sich ja herausgestellt hat, und das zeigen ja auch die wissenschaftlichen Begleituntersuchungen, die jetzt gemacht werden, dass das Körper, Bewusstsein, Gesundheit, also ich habe noch nie so viele Menschen joggen sehen oder spazieren gehen wie im Augenblick, ne? Die Sauerstoff suchen und die dann unter Umständen sagen, hey, dieser Sauerstoff, den ich bekomme, der ist unter Umständen, die Luft ist besser. Dieses Bewusstsein, dass das unsere Umwelt ein wichtiger Faktor darstellt. Also wir fangen an, sozusagen, wenn es existenziell wird, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Unwesentliche sozusagen abzustreifen. Wie wichtig ist die Gemeinschaft? Also ist ja jetzt in der Diskussion, Lockdown wieder aufzuheben oder diese Kommunikation oder das Treffen von Menschen wieder mehr zuzulassen, mit all den Risiken, die damit verbunden sind. Aber woher kommt denn das? Das kommt daher, dass sozusagen diese Grundbedürfnisse, von denen wir ausgegangen sind, in den Vordergrund gerückt sind. Sicherheit ist ein ganz wesentlicher Faktor geworden. Wenn wir sozusagen von der Machbarkeit der Welt ausgehen und es gibt für alles eine Lösung und irgendeine Technik wird uns dann schon irgendwo auf den Mond schießen, wenn die Erde versaut ist, dann haben wir sozusagen zu kurz gedacht. Das ist also ein wichtiger Punkt, der jetzt auch durch diese Krise vielleicht bewusst geworden ist, auch was unser Klima angeht. Die Freiheit eigentlich einzuschätzen ist, ne? Dass sozusagen irgendwo, jetzt wird immer über Grundrechte diskutiert und durch die Einschränkung der Grundrechte, die jetzt vorgenommen werden durch Verordnungen beispielsweise, ne? Das ist was ganz Wichtiges. Da entsteht ein Bewusstsein. Ein Bewusstsein entsteht auch, wie sinnvoll ist eigentlich das, was ich da tue? Wie sinnvoll ist es, dass ich dann, was weiß ich, einmal um die Welt chatte, um an irgendwelchen Konferenzen teilzunehmen, die ich sowieso langweilig finde? Und was mich dann unheimlich anstrengt und was die Umwelt halt noch versaut hier durch was weiß ich, Kerosin, was da durch die Gegend gespritzt wird. Das sind also Dinge, die tatsächlich die Bewusstseinsschulung, ne, fördern. Und das ist das, was da eingetreten ist. Das zeigen die Statistiken, zeigen das ganz genau. Es war noch nie so wichtig, dass man irgendwo an gelingendes Leben, an Wohlbefinden, an körperliches, seelisches, geistiges, emotionales Wohlbefinden denkt, wie jetzt in dieser Zeit. Und das ist sozusagen etwas, wenn es denn gelänge, deswegen haben wir vielleicht jetzt auch in unseren Kursen da einen regen Zulauf, das nachhaltig zu gestalten, dass das sozusagen implementiert wäre in den Haltungen und Einstellungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, dann hätten wir tatsächlich die Chance, dass jeder sich ein bisschen wohler fühlt, glücklicher, wenn Sie so wollen, im weiteren Sinne, aber auch nicht nur jeder für sich selbst, sondern die anderen auch.
Ja. Ist in dem Sinne, kurzer Sidestep da, ist es vielleicht da auch sinnvoll, dann vielleicht gar nicht so viel von Glück zu sprechen, sondern Wohlbefinden, das hängt, finde ich jetzt so auf den ersten Blick, ist vielleicht eine Frucht, die ein bisschen tiefer hängt, weil Glück immer so glorifiziert wird auch. Ne? Also.
Ja, also letztlich beschreibt ja die WHO das eigentlich als gemeinsames Ziel, ne? Also alle Institutionen sind dafür verantwortlich, dass die Menschen sich körperlich, geistig und sozial wohlfühlen. Das körperlich, geistige und soziale Wohlbefinden wird hier in den Vordergrund gestellt. Und da haben Sie vollkommen recht, ne? Also dieses Glück, so viel sagen, wie das ist, ne? Was ja aus dem Mittelhochdeutschen gelingend irgendwie so kommt, ne? Eigentlich, das sollte dazu beitragen, dass dieses Wohlbefinden existiert. Deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben, Lernziel Wohlbefinden. Das war tatsächlich für mich ein Auslöser zu sagen, wie kann ich denn auch das in der Schule realisieren, dass die Menschen sich wohler fühlen? Und damit meine ich das Soziale, das Geistige und das körperliche Wohlbefinden. Und da sind wir wieder sozusagen im Sprung. Wie ist es entstanden? Es ist entstanden durch das Leitbild, das da heißt, psychische und physische Gesundheit, seelisches Wohlbefinden. Ne? Das war für psychische Gesundheit sozusagen stellvertretend. Aber das ist so der Punkt, um den es geht. Und wenn wir uns das zu eigen machen, also wir hatten mal eine Initiative in Deutschland, die hieß vor ungefähr 3-4 Jahren Gut Leben in Deutschland. Die Initiative war von der Kanzlerin. Und es sind ganz bestimmte Ergebnisse ausgekommen. Das ist ja so dieses Wohlbefinden, von dem Sie jetzt so ausgehen, ne? Dass es darum geht, andere Zielsetzungen. Die Messung von Erfolg beispielsweise ist ein wesentlicher Faktor, ne? Ist das tatsächlich immer das Bruttoinlandsprodukt, ne? Was dann immer so die Größe ist? Und jetzt soll es dann nur um 3% wachsen? Es wäre sonst um 4% gewachsen, wenn der zweite Lockdown nicht gekommen wäre. Ist es tatsächlich dann etwas, was dann so wichtig ist? Und jetzt in Zeiten von Corona können wir das genau abwägen. Das Thema ist noch vielleicht ganz deutlich. Ne? Wir hätten vielleicht, Chinesen haben ein Wachstum von jetzt wieder 10%. Ne? Aber ist der Preis, der dafür gezahlt wird, nicht unter Umständen hoch und führt es nicht zu, dass die Menschen sich vielleicht nicht so wohlfühlen? Wenn wir mal genauer hingucken, ja. Ne? Kommen wir dann sehr schnell zu der Antwort, dass das, wie wir Erfolg messen, immer in materiellen Dingen, dass das unter Umständen sehr hinderlich für das Wohlbefinden sein kann, wenn ich das immer so messe. Wenn Sie permanent davon ausgehen wollten, mit Ihrem Studium und Ihren Anlagen da viel Geld zu verdienen, statt mit so einem Podcast, dann wär's tatsächlich vielleicht für Sie sehr schade, weil irgendwann ist das Leben rum und dann haben Sie so und so viel Geld verdient und sitzen dann in ihrer Villa und sind ganz tot unglücklich. Hat sich's gelohnt, ne? Oder hat sich's gelohnt, dass unter Umständen in China dann unter Umständen riesige Vermögen entstanden sind weltweit, aber die Menschen eigentlich sich nicht weiterentwickelt haben und nicht an der chinesischen Kultur, die vor ein paar tausend Jahren bestanden hat, wieder anknüpfen können. Also das wäre doch mal genau die Fragestellung, die da eigentlich notwendig ist.
Ja, total. Also sehr, sehr schön. Es ist ja nicht mal mehr ein Ansatz, es ist einfach eine absolut notwendige Fragestellung. Was macht, also was ist wirklich denn dann wichtig für die Menschen?
Richtig.
Und
das ist halt die Frage, Herr Eichstätt, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber die Frage hat man sich ja in Bhutan gestellt. Ne?
Klar,
dann hat
genau.
Foto Nationalglück mal rausgefunden und hat dann gesagt, hey, das ist ja viel wichtiger eigentlich, dass die Menschen sozusagen sich wohlfühlen. Mhm. Ne? Und dazu wollen sie unter Umständen den ganzen Quatsch, den die Zivilisation da reinschwemmt, den braucht man unter Umständen nicht. Wo das hinführt, haben wir ja gesehen. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Welt wirklich in den letzten 100 Jahren wirklich besser geworden ist. Haben keine großen Kriege gehabt, das ist natürlich richtig, aber wir haben schon eine ganze Menge von dem, was zukünftige Generationen zu bewältigen haben, aufgehäuft. Und das bedeutet eigentlich insbesondere, dass die nächsten Generationen weiser sind als die, die jetzt im Augenblick das Sagen haben. Und Fridays for Future ist ja tatsächlich schon sowas, wo man das dann einfach sieht. Das sind junge Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn in ihrem Leben sind. Und die Suche nach dem Sinn heißt eigentlich, wie ist die lebenswerte Umwelt zu schaffen? Und das ist sozusagen vielleicht dann ein Wunsch, der dazu führt, dass man dann unter Umständen ganz, ganz große Herausforderungen wirklich annimmt. Also das sind solche Dinge, die da mit reinspielen in dieses Wohlbefinden. Ne? Was ist dieses Wohlbefinden eigentlich und wie ist das zu definieren? Und ich denke mal, wenn man mal diesen Ansatz wählt und einfach sagt, das hat was mit Körperlichkeit zu tun, das hat was mit Geistigem, mit Seelischem zu tun, es hat aber auch was mit Sozialem zu tun. Und wenn man das jetzt mal so wieder zurück transformiert auf unsere jetzige Situation, dann merken Sie doch erst, wie wichtig das eigentlich ist, ne? Körperlich, ne? Wie viel Kranken, wie viele Tote, ne? Geistig, ne? Ist es seelisch, fühlen wir uns wohl dabei, ne? Und sozial haben wir tatsächlich die Chance, die Gemeinschaft als Geborgenheit wahrzunehmen oder müssen wir uns jetzt den Schirm davor halten, wenn der Nächste vorbeigeht, weil er unter Umständen seine Aerosole da versprüht. Ne? Also da merkt man es doch eigentlich, worauf das Ganze hinausläuft. Und das ist eigentlich, und das kann man in die alte Philosophie wieder zurückkehren, dieses Streben nach Glück als letztlich letztes Ziel menschlichen Handelns. Wir würden jetzt sagen, das gute Leben, Viva Beata, ne, wenn man das so will, was dann unter Umständen in eine Utopie enden könnte. Ne? Aber das ist so der Punkt eigentlich, wenn wir jetzt gerade zu Wohlbefinden kommen, zu sagen einfach, Wohlbefinden, es gibt sozusagen ein subjektives Wohlbefinden, wie ich es gerade empfinden kann, und es gibt auch mehr oder weniger ein objektives Wohlbefinden, wie sich Gesellschaften fühlen, wie man das dann beurteilen kann. Und wenn man dann sagt, okay, das wäre jetzt eine wichtige Maxime, wäre eine wichtige Zielsetzung in einer Nation, in einem Land, dann würde man unter Umständen viele Dinge nicht tun, die man jetzt tut, aus Opportunismus heraus, aus Gier, ne? All das, was den Menschen eigentlich so ein bisschen bremst in seinem Glücksempfinden, ne?
Ja, oder einfach auch die gesamte Rechnung machen. Also es wurde ja auch jahrzehntelang oder fast jahrhundertelang die Umwelt nicht als Faktor bei diesen ganzen Berechnungen mit eingerechnet.
Bei der Messung,
nicht einberechnet.
Das Bruttoinlandsprodukt, ne? Müssen wir es wieder abziehen. Ne? Also wenn wir jetzt, das ist ja das, dieses einfache Beispiel, ne? Sie haben vielleicht ein Auto und fahren dann jemand in den Kotflügel und dann steigt das Bruttoinlandsprodukt. Ihre Freude steigt dadurch nicht, ne? Weil die Rechnung von der Werkstatt natürlich irgendwo wieder eine Wertsteigerung darstellt. Für wen eigentlich? Ja. Ne? Oder ist nicht wertvoller geworden? Ne? Aber nee. Insgesamt sieht so aus, als wenn da ein Wert entstanden ist. Woher kommt er und wohin geht er? Ne?
Ja, diese Bedürfnisse, sind die bei allen Menschen grundsätzlich gleich, nur unterschiedlich ausgeprägt? Oder gibt es
ja.
da,
ja? Ja. Ja, ja, das ist schon, also unterschiedlich, ne? Also wenn Sie jetzt Diogenes nehmen, der hat wohl nicht so dieses Gefühl von Geborgenheit gebraucht, ne? Wenn man den mal so als Beispiel nehmen würde, da gibt es Menschen, die haben halt ein größeres Freiheitsbedürfnis und ein geringeres Sicherheitsbedürfnis. Und dann kann das ganz umgekehrt sein. Viele ist es eigentlich dann auch nicht so wichtig, Selbstachtung und Selbstentwicklung vielleicht, die bleiben vielleicht eher mal auf der Stelle stehen, ne? Die haben auch eine Zufriedenheit, das ist dann tatsächlich auch statistisch erwiesen. Aber, und das ist ein schöner Ausdruck, den man da jetzt auch verwenden kann, die blühen nicht so auf. Also dieses Flourishing heißt das im Englischen. Ich habe so dieses Gefühl, es geht irgendwie so weiter, sondern wir bleiben irgendwie so auf so einem Level stehen und sagen, es ist so, wie es ist und dann ist es auch fertig. Aber die sind unter Umständen nicht diejenigen, die aufblühen, die sich gut entwickeln, sondern sind diejenigen, die unter Umständen gefährdet sind. Also wenn dann was tatsächlich passiert, also wie jetzt, ne, in der Krise, dann sind das die Ersten, die dann sozusagen keine Möglichkeiten finden oder die dann sagen, ich muss es erdulden. Deswegen ist unsere Devise eigentlich, wir müssen den Menschen helfen, aus diesem Erdulder-Status in den Gestalter-Status zu kommen. Das ist was ganz Entscheidendes, ne? Und dann habe ich mehr Möglichkeiten. Aber Gestaltung heißt eigentlich dann auch dieses dynamische Wohlbefinden, wenn man das jetzt mal so nochmal so bezeichnet, psychologisches Wohlbefinden heißt ja eigentlich richtig, wenn man das dann in den Vordergrund stellt und sagt einfach, für mich ist das alles wichtig, für mich ist die Entwicklung wichtig, für mich ist nicht wichtig zu sagen, ich stehe an derselben Stelle wie gestern, ne? Sondern für mich ist wichtig, dass ich mich weiterentwickle, dass ich Haltungen zulasse, die ich vorher noch nicht zugelassen habe, dass ich Werte schätze, die mir vielleicht vorher nicht so wichtig waren. Das ist ja von dem, wo wir jetzt gerade ausgegangen sind, von der Corona-Krise. Das sind alles Dinge, die da eine Rolle spielen und die uns vielleicht mehr Chancen einräumen als bei denjenigen, bei denen da gar nichts passiert.
Und wenn ich mir jetzt aber sage, ich fühle mich total wohl, so wie es jetzt ist, oder wenn ich mich weniger bewege, wenn ich weniger aufblühe, also habe ich dann einfach nicht die ganze Rechnung gemacht? Sehen diese Menschen etwas nicht quasi? Oder ist das nicht auch okay einfach?
Na klar, ich meine, natürlich sind wir ja auch als Menschen träge und faul und es muss nicht immer nachhaltig sein, sondern es ist ja manchmal auch sehr regenerativ, ne? Das muss man so sehen. Aber im Wesentlichen hilft uns das eigentlich, sagen wir mal, die Herausforderung besser anzunehmen, also resilienter zu werden. Ne? Also für die Resilienz gibt es ja so drei wichtige Faktoren, ne? Die nennt man dann Salutogenese, ne? Also wie entsteht Gesundheit? Und ausgerechnet da taucht es ja auch wieder auf, zu sagen, ich muss es verstehen, was da passiert, ich muss es in den Griff kriegen können und es muss für mich bedeutsam sein und ich muss auch bedeutsam sein dabei. Wenn diese drei Faktoren da sind, dann kann ich mit Herausforderungen, mit Krisen besser umgehen. So, und wenn wir jetzt sagen, einfach derjenige, der jetzt einfach mit dem zufrieden ist, wie es ist, der versteht es vielleicht, ne, aber er handhabt es nicht, ne, also er tut nichts dafür. Ne, und es ist ihm eigentlich vielleicht auch wurscht, was da passiert ist. Ne, also das Sinnvolle erkennt er vielleicht gar nicht daran. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es in der Salutogenese drei Faktoren gibt, die da wichtig sind, zu sagen, ich sehe das, was da passiert, ich kann das irgendwie handhaben, ich kriege das irgendwie in den Griff und es ist für mich sinnvoll und ich bin dabei sinnvoll, dann habe ich mehr Möglichkeiten eigentlich mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das ist was ganz Entscheidendes und das hat derjenige, der jetzt sagt, mir so wie es ist, bin ich zufrieden, ich muss da nichts machen, ich muss mich da nicht entwickeln und ich brauche da auch keinen Sinn drin zu sehen, sondern mir ist es gerade wurscht, ich sitze dann irgendwie vor der Fernsehkiste und trinke mein Bier. Und dann ist es gut, dann habe ich unter Umständen diese Chance nicht, wenn es tatsächlich passiert. Weil ich bin eher gerüstet, ich bin Gestalter.
Ja, Okay, und um in diese gestaltende Rolle zu gehen, kommen zu können, muss ich auch erstmal mich reflektieren quasi und fragen, in welche Richtung will ich denn? Ist das denn jetzt gerade, bin ich zufrieden mit dem Umstand, den ich jetzt habe? So, weil
Ja,
nur wenn
also.
ich das hinterfrage, kann ich ja auch mich entscheiden, ja, ich gehe weiter oder nein, ich gehe nicht weiter.
Also, wenn man alle psychologischen Theorien mal zusammennimmt,
Ja.
daraus irgendwas formt, wo man das auf einen einfachen Nenner bringen kann, dann würde man sagen, um sich dauernd seelisch gesund zu fühlen, muss man in der Lage sein, sich selber zu aktualisieren,
Ja.
zu erkennen. Man muss in der Lage sein, sich selber zu regulieren, nicht
Ja.
jedem Bedürfnis nachzurennen. Und man muss in der Lage sein, auch für sich in diesem Sinn zu finden. Das sind drei Faktoren, die zur seelischen Gesundheit nachweislich zusammengeführt werden. Und dann haben Sie dann unter Umständen die Psychoanalyse, dann haben Sie die humanistische Psychologie, dann haben Sie Selbstpsychologie, dann haben Sie alle psychologischen Richtungen, die es gibt, ne, bis hin
Ja.
zu Maslow. Der ihnen dann sagt, wenn man das alles zusammenfasst, denn jeder hat ja irgendwo eine Facette auch berührt oder ein Schwergewicht auf einen Fokus auf einen bestimmten Bereich gelegt. Wenn man das zusammenführt, dann kommt man automatisch zu dem Schluss, okay, das ist der Punkt, dass ich mich selber erkenne, dass ich mich selber reguliere und dass das, was für mich erscheint, auch sinnvoll ist. Und das finde ich sehr schön. Also die Zusammenführung eigentlich dessen, was in der Psychologie schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast entwickelt wurde, hat sich immer damit beschäftigt. Und die einen haben
Ja.
das Schwergewicht dahin gelegt, ne? Also die Humanisten, die haben humanistische Psychologie hat dann gesagt, das ist die Aktualisierung. Es geht um den Menschen, der ist gut und der hat das, ne? Und die anderen haben dann den Sinn gesucht, ne? Nach Maslow beispielsweise. Und die anderen haben dann gesagt, die Regulation ist entscheidend. Ne? Die Psychoanalytiker, die dann irgendwie gesagt, das ganze energetische System und das muss alles geregelt werden, nach Lust und Unlust, nach Konstruktion und Destruktion und so. Alles so ein Zeug. Und wenn man es aber dann zusammenführt und sagt einfach, schau mal, wer du bist. Ne? Schau mal, dass du dich so benimmst, dass du den anderen irgendwie auch und dich selber nicht schädigst und schau mal, ob das, was da eigentlich in dem Leben passiert, für dich wertvoll und wichtig ist. Dann hast du schon eine ganze, ja, die halbe Miete zumindest mal hier, um glücklich zu sein.
Das ist doch ein super Outcome. Also das ist ja, vielen Dank dafür. Also ich denke, das bringt doch auf jeden Fall weiter. Und wenn ich da immer noch Fragen habe, dann muss ich sonst noch mal auf die Schulbank und einen ihrer Klassen besuchen oder ihrer
Also,
Seminare.
ja, also wir haben ja jetzt mittlerweile über 1.000 Lehrer und Lehrerinnen
Ja.
ausgebildet, ne? In Deutschland, in Österreich,
Ah, stark.
in der Schweiz, ne? Die alle auf der Suche waren nach neuen Haltungen und Einstellungen.
Ja.
Da wird man dann sagen, das ist ein anderes Professionsverständnis, was dann entwickelt wurde, ne?
Ja.
Aber das geht nur dann, und wenn ich die Selbsterfahrung habe. Nicht umsonst heißt es im Flugzeug, falls wir mal wieder fliegen, wir haben es vielleicht schon vergessen, ziehen Sie erst die Maske auf und dann helfen Sie den anderen. Und deswegen ist es für uns wichtig gewesen, den Lehrern und Lehrerinnen tatsächlich das mit auf den Weg zu geben. Denn die sind authentischer und die brennen auch weniger aus, ne, als diejenigen, die sozusagen immer nur diese Schau machen, die nur die Rolle spielen. Und deswegen ist es wichtig, das auch so zu machen. Und wir haben jetzt in Corona-Zeiten einen Zulauf wie selten zuvor. Allein in
Ja.
Heidelberg laufen parallel drei Kurse demnächst. Ne? Also es ist ein Zeichen dafür, dass vielleicht auch ein Bewusstsein entsteht. Und dieses Bewusstsein tatsächlich vielleicht auch in Verbindung mit Corona entstanden ist. Einfach zu sagen, ich kann mehr und ich will auch mehr, als nur irgendwie so Konsument zu sein und Produzent zu sein in irgendeiner Weise, der jetzt seinen Job da erfüllt, sondern da steckt doch mehr dahinter. Und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr, sehr positive Erkenntnis bei allem Negativen, was da entstanden ist.
Ja, das klingt auf jeden Fall total spannend, gerade mit dem hohen Zulauf. Bieten Sie das nur für Lehrer an oder auch für anderweitige
Das
Menschen?
bieten wir auch für andere Menschen an, ne? Also wir haben Kurse, die für Unternehmensberater sind. Wir haben Kurse, die für Eltern sind. Wir haben Kurse, die für alte Menschen sind. All diese Geschichten, die da eine Rolle spielen. Das Menschsein berühren, ne? Und
Ja.
den Versuch, den Menschen zum Menschen zu befähigen. Das ist eigentlich so, wenn man das mal so überträgt,
Ja.
das ist unsere Intention, ne? Und mit der sich zu beschäftigen, das kann ich Ihnen so aus dem Nähkästchen sagen, macht unheimlich viel Lebensfreude. Also, das ist
Ja.
Das ist für mich ein Elixier. Ne? Also das macht meine Vitalität aus. Ne? Also sozusagen einfach, wo geht's denn hin? Ne? Also ja. Das Leben endet erst dann, wenn tatsächlich der letzte Atemzug getan ist. Und bis dahin kann man auch was machen. Und da sind Veränderungen möglich. Ne?
Ja, absolut. Also dann da auch weiterhin regelmäßig sich hinterfragen und auch weiterentwickeln. Also ein total, total wichtiger und auch schöner, eine schöne Sichtweise, eine schöne Haltung auf die Welt. Also das
ja, Sie haben es ja schon verstanden, Herr Eichstadt. Also es ist ja mit dem, was Sie machen, ist tatsächlich ja irgendwo auch für Sie ein Schritt getan. Und gehen Sie weiter so in diese Richtung, es wird Ihr Schaden nicht sein, um es mal negativ zu formulieren.
Das freut mich. Das würde mich auch freuen, wenn es dann in der Zukunft so ist. Aber es muss auch, es funktioniert auch tatsächlich nur durch das Machen. Und das ist jetzt ja auch mit diesem Podcast ein neuer Aufschlag. Ich hatte Humans Are Happy auch aus dem Nähkästchen vor 3 oder 4 Jahren aber als Instagram-Account ursprünglich gegründet. Und dann habe ich immer Menschen gefragt, was ist deine Definition von Glück? Also bitte beende den Satz, Glück ist. So, und da kam natürlich spannende Sachen raus. Man überrascht auch viele Menschen dadurch, wenn man einfach so sagt, bitte sag, was ist Glück? Aber ja, es ist, das kommt auch immer so in Wellen. Und dann habe ich auch ganz lange mit dem Thema nicht so viel gemacht. Dann war Studium und Job wichtiger und jetzt ist hier ein neuer Aufschlag. Aber ich finde, das ist auch ein sehr, sehr schöner und guter. Ich gucke gerade auch ein bisschen auf die Uhr. Wir sind jetzt ja auch schon einige Zeit im Gespräch. Möchte aber ganz gerne zum Abschluss nochmal Ihnen ein paar Fragen stellen, die wir in kurzer Runde beantworten können. Und ich habe es ja gerade schon fast gespoilert. Ich würde gerne auch mal Sie fragen, was ist für Sie denn Glück ganz persönlich?
Für mich ist Glück Bewegung. Und zwar in vielfacher Hinsicht. Ich freue mich darüber, wenn ich mich geistig bewegen kann, wenn ich neue Erkenntnisse gewinne, wenn ich mich weiterentwickle in geistiger Hinsicht. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Das kann natürlich bei jedem ganz anders sein. Ne? Es ist für mich wichtig, dass ich mich körperlich bewege, weil das mein ganzes Stoffwechselsystem anregt und ich mich dabei sehr wohl fühle, auch körperlich. Und auch die Vitalität verspüre. Ich möchte mich emotional bewegen oder ich möchte anders ausgedrückt empathisch mit den Menschen umgehen und möchte auch empathisch mit mir eine Selbstempathie verspüren, mich auch verstehen. Also das ist etwas, wo ich einfach sage, das ist ein Einverständnis. Und was für mich auch wichtig ist, und das gehört zum Glück dazu, einfach zu sagen, nimm dich nicht so wichtig. Es gibt Wichtigeres, du Staubkorn im Universum. Das ist so diese metaphysische Bewegung, wenn man so will. Ja. Also wenn ich das so definiere und sage einfach dieses Zusammenstellung, die Kombination von allem, das macht für mich das Glück aus.
Alles klar, vielen Dank. Haben Sie eine regelmäßige Inspirationsquelle für diese verschiedenen Aspekte der Bewegung?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind mit den Mitarbeitern in unserem Institut permanent im Gespräch, in der Kommunikation. Durch die Teilnehmer unserer Kurse werden auch so viele Fragen. Das haben Sie ja selber auch schon vorhin gesagt. Ne? Also wenn man sich mit Menschen unterhält über das Thema, dann tauchen natürlich so Fragen auf. Und eigentlich haben wir so jeden Tag hier zu Hause mit meiner Frau Gespräche, die sich im Umfeld damit beschäftigen. Wir sagen nicht immer, was ist jetzt für dich Glück, sondern wir sagen einfach, was sind diese Momente, die eigentlich uns beschäftigen und was haben wir von diesen Momenten? Also da geht es ja jetzt insbesondere um Leistungsfähigkeit im körperlichen Bereich, jetzt die bei mir abnimmt. Ne? Wie gehe ich damit um? Ne? Das ist so was ganz Entscheidendes. Ne? Also solche Fragen zu diskutieren, ist natürlich eine Inspirationsquelle, um sich dann weitergehend zu beschäftigen. Oder irgendeine Diskussion, ne, die dann irgendwo aufkommt und sagt einfach, können wir denn noch Hoffnung haben jetzt in diesen Zeiten? Was ist die Hoffnung überhaupt? Ne? Ist das was Unrechtes? Ne? Ist das vielleicht was Religiöses oder was? Also solche Themenstellungen, die eigentlich auftauchen, die tauchen aber nur auf, wenn diese Gespräche ernsthaft sind. Bei Konversationen wird sie wahrscheinlich kaum inspiriert sein. Das ist der Punkt. Ne? Ja. Also woher kriege ich es? Ne? Ich kriege es daher, wo Menschen sind, die bereit sind, authentisch sich über ein Thema, ohne den anderen jetzt irgendwie zu demütigen oder herabzusetzen, sondern einfach in die Diskussion zu gehen und zu sagen, das ist jetzt, wie wir jetzt auch diskutiert haben. Das ist eigentlich eine Inspirationsquelle für Sie oder für mich auch.
Genauso. Für mich auf jeden Fall.
Ihre Fragestellung, die dann einfach dazu führen, zu sagen, hey, wir müssen da noch ein bisschen näher nachdenken, drüber nachdenken und dann kommt dann vielleicht auch gerade wieder ein Gedanke. Ne? Wir haben es ja nicht sozusagen alles abgefertigt vorher schon und eingepasst und gebrieft, sondern wir haben ja tatsächlich dieses Gespräch frei geführt. Und das führt halt dazu, dass dann neue Impulse entstehen, ne? angeregt, ne? Ja. Auch durch Emotionen, ne, wo man dann sagt jetzt, okay, das hat einen gewissen Widerspruch ausgelöst, mit dem Widerspruch muss ich umgehen, lässt sich der Widerspruch gleich klären oder lässt sich der nicht klären? Das sind ja Aspekte, die dann eine Rolle spielen. Und ich bin der Meinung, das sind die Grundlagen für Inspiration. Menschen müssen sich mehr unterhalten, und zwar im vollumfänglichen Bereich mit den Möglichkeiten, die unsere Sprache sich bietet, nicht nur mit Smileys, ne, mit Emojis und irgendwelchen kurzen Bemerkungen, UFA, was weiß denn ich. Ne, also wir haben Möglichkeiten, und die Sprache hat sich so schön ausgebildet, die ermöglicht uns eine Kommunikation und die ermöglicht uns eigentlich in die Tiefe auch zu gehen und nicht nur an der Oberfläche irgendwo zu bleiben. Und wenn es dann gelingt, tatsächlich irgendwo sich erstmal zu verstehen, das ist das Erste. Das Zweite, dann ein Verständnis für den anderen zu entwickeln, das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann vielleicht auch noch ein Einverständnis zu erzielen. Dann haben wir sozusagen Watzlawick jetzt mal herauf und herunter dekliniert. Das heißt also, an der Stelle haben wir Möglichkeiten, sowas herzustellen, was uns dann vielleicht auch Wohlbefinden verschafft.
Alles klar. Vielen Dank dafür die Ausführung. Ich habe eine letzte Frage, und zwar über welchen Satz sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen? Oder über welche Frage?
Ja, warum bin ich auf der Welt?
Alles klar. Ja, super, das nehmen wir mal mit. Vielen, vielen Dank, Fritz Schubert. Das hat mich auf jeden Fall ein ganzes Stückchen weitergebracht und auch sehr, sehr viel Inspiration geboten. Ich hoffe, dass das auch für euch, liebe Hörer, genauso war. Alle Links zu besagten Studien oder dem Fritz-Schubert-Institut werde ich auch noch in die Shownotes unten einfügen. Ansonsten möchte ich gerne das letzte Wort aber an meinen Gast heute geben.
Ja, also ich finde diese Plattformen, die sich entwickelt haben, um Menschen zu erreichen, wirklich sehr förderlich. Wenn sie so genutzt werden, wie Sie das jetzt gerade genutzt haben, Herr Eichster, nämlich tatsächlich einen Beitrag zu leisten, dass die Welt vielleicht ein bisschen nicht nur besser wird, sondern vielleicht auch fröhlicher.
Das war das erste Interview bei Humans Are Happy und ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann schau gerne auch auf Instagram unter @humansarehappy oder auf meiner Website humansarehappy.org vorbei. Dort habe ich die wichtigsten Erkenntnisse und Inhalte dieses Gesprächs in einem Artikel zusammengefasst und außerdem hast du dort die Möglichkeit, dich zum Reminder-Newsletter anzumelden, um kein Gespräch bei Humans Are Happy mehr zu verpassen. In der nächsten Folge werde ich mit dem Neurologen Dr. Burkhard Pfleger darüber sprechen, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn wir Glück empfinden und wie sich Glück und Zufriedenheit aus neurologischer Sicht unterscheiden. Wir werden außerdem darüber sprechen, was im Gehirn passiert, wenn wir so viel von etwas im Leben haben, dass es uns nicht mehr glücklich, sondern unglücklich und langfristig sogar unzufrieden macht. Wie Motivation entsteht und wie sich diese auf unser Glück und unsere Zufriedenheit auswirken kann. Wenn du Fragen oder Anmerkungen an mich hast, dann kontaktiere mich jederzeit gerne bei Instagram oder per E-Mail unter hallo@humansarehappy.org. Noch einmal, Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Gespräch wieder dabei bist. Dein Leonard. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.